Wenn Sie alle sitzen, dann möchte ich gern was Organisatorisches sagen, und zwar zur Übung. Ich habe Zettel mitgebracht, dass ich mache ein bisschen früher Schluss und gebe die dann herum, die Zettel, wo Sie sich eintragen können. Wir haben ja 5 Übungstermine ausgemacht und ich denke, jetzt ist ungefähr so die Zeit, wo Sie sich schon ein bisschen eingerichtet haben im Semester und Ihre Termine kennen und wo Sie auch realistischerweise einen sinnvollen Termin für Ihren Vortrag ausfüllen können. Ich weiß, das ist immer ungerecht, ich werde das irgendwie so ziellos den Leuten in die Hand drücken. Ich hoffe, Sie kriegen doch Ihren Wunschtermin. Also es sind 5 Termine und da können Sie doch einiges, haben Sie eine gewisse Flexibilität. Ich habe das, glaube ich, schon einmal gesagt und ich sage es vorsichtshalber noch einmal. Das ist ganz wichtig. Es ist im Prinzip Anwesenheitspflicht bei der Übung, aber Sie müssen, also wirkliche Anwesenheitspflicht ist nur bei der Veranstaltung, wo Sie auch Ihr Referat halten. Also da lasse ich nicht mit mir reden. Da möchte ich, dass die Leute, die vortragen, von Anfang bis zum Ende anwesend sind. Also das ist unverhandelbar. Suchen Sie sich also einen Termin aus, wo Sie auch wirklich wissen, dass Sie können. Also dass Sie von Anfang bis zum Ende, und es ist mir schon einmal passiert und das hat irgendwie zu großen Friktionen geführt, dass jemand gesagt hat, nein, ich habe da eine wichtige Übung und ich möchte gerne am Anfang referieren und dann möchte ich gehen. Das geht nicht. Also das können Sie nicht machen. Ich mache deswegen die Übungseinteilung später im Semester, weil ich davon ausgehe, dass Sie da schon Ihre Prüfungstermine kennen und die Termine, wo Sie wirklich irgendwo anders sein müssen. Also suchen Sie sich einen Termin aus, wo Sie wirklich können und wie gesagt, das ist unverhandelbar. Also das geht nicht, dass Sie dann sagen, ich referiere am Anfang und ich gehe dann in der Mitte oder so. Also das will ich auf keinen Fall. Sie haben diesen einen einzigen Termin, wo Sie wirklich anwesend sein müssen und da lasse ich nicht mit mir verhandeln. Bei den anderen Terminen können Sie gern kommen. Sie sind herzlich eingeladen, dass Sie bei den anderen auch zuhören, aber Sie müssen nicht kommen. Also wie gesagt, es ist auch nicht verboten, dass Sie zu den anderen Terminen erscheinen. Da freue ich mich, aber wie gesagt, es ist nicht unbedingt notwendig. Also das zum Ablauf der Übungen, wie gesagt, ich werde 5 oder 10 Minuten vorher Schluss machen und das dann herumgeben und tragen Sie sich dann bitte ein in diese Listen. Zum Inhaltlichen noch einmal, also ich wiederhole das lieber, damit das auch wirklich ankommt. Sie haben 15 Minuten Zeit, also haben wir das ungefähr ausgerechnet, das müsste mit den Terminen und den Leuten so ungefähr passen. Und Sie sollen im Internet einen Artikel suchen über das Thema der Vorlesung. Irgendwann einmal in einer schlaflosen Nacht ist mir dann eingefallen, es könnte der ungünstige Fall passieren, dass Sie jetzt alle Google aufmachen, Informationsvisualisierung rein eingeben und dass Sie dann alle über denselben, den ersten Artikel nehmen und dass alle dann über denselben Artikel reden. Ich ersuche Sie, das nicht zu machen. Ich würde gern so eine Regelung machen, Sie können über das Thema der gesamten Vorlesung etwas. Also es muss nicht Informationsvisualisierung im engen Sinn sein. Also ich werde heute zum Beispiel Wahrnehmungspsychologie machen, wenn Sie das interessiert, suchen Sie einen Artikel über Wahrnehmungspsychologie oder auch über, was ich ganz am Anfang gesagt habe, Visual Literacy oder Geschichte der Verwendung von Bildern in wissenschaftlichen Texten oder so. Also irgendetwas, was zum Thema der Vorlesung passt, und versuchen Sie nicht den ersten Artikel zu nehmen, sondern vielleicht den dritten oder vierten erst, damit das ein bisschen durchgemischt ist. Und das ist dann auch für Sie ein bisschen spannender, wenn Sie nicht dauernd, ich meine, wenn es einmal passiert, dass 2 Leute denselben Artikel finden, soll es mir auch recht sein, das ist dann auch ganz spannend, aber wenn dann wirklich 8 Leute bei einem Termin alle über denselben Artikel reden, das ist dann irgendwie vielleicht doch ziemlich langweilig für die Zuhörenden. Also in dem Sinn würde ich Sie ersuchen, nehmen Sie nicht den allerersten, der daherkommt, sondern irgendeinen späteren. Der Artikel muss im weitesten Sinn wissenschaftlich sein, also es soll nicht irgendein Werbetext einer Firma oder so irgendetwas sein, und wissenschaftlich erkennt man unter anderem daran, dass irgendwie Sekundärliteratur zitiert ist. Also Sie haben dann meistens in der Regel bei wissenschaftlichen Texten hinten einen Literatur- oder References-Teil, also das ist immer ein ganz guter Hinweis darauf, dass der Artikel halbwegs einen wissenschaftlichen Charakter hat. Und er soll nicht unter 10 Seiten haben. Also es soll nicht so 2 Seiten nur sein, sondern doch was Substanzielles. Also es muss jetzt nicht riesig lang sein oder so, aber es soll doch eine gewisse Länge haben. Und wie gesagt, aber das steht auch auf der Seite, aber ich sage es vorsichtshalber, bis Ende Juli schicken Sie mir das dann, also da schreiben Sie, abgesehen vom Referat, schreiben Sie noch eine Seite, wo Sie das zusammenfassen, was in diesem Artikel drinnen steht. Also Sie sollen die wesentlichsten Punkte aus dem Artikel herausfassen. Sie sollen nicht, Sie brauchen sich da nicht in Details verlieren, aber Sie sollen im Wesentlichen in diese eine Seite hineinschreiben, was der Autor oder die Autorin uns mit diesem Text vermitteln will. Also versuchen Sie, den wesentlichsten Gedanken in diesem Artikel herauszufinden und schreiben Sie halt eine Seite drüber und das schicken Sie mir und den Artikel noch dazu, damit ich sehe, auf was Sie aufbauen, damit ich das vergleichen kann. Also es kann auch nur ein Link auf den Artikel sein, obwohl das ist ungünstig, weil der verschwindet dann vielleicht, also es ist vielleicht besser, Sie schicken mir irgendwie eine Textversion von dem Artikel. Entweder elektronisch oder auf Papier, also das macht mir auch nichts, wenn Sie mir das elektronisch schicken, oder wenn Sie es auf Papier lieber machen wollen, es gibt da vorne beim Eingang gibt's einen weißen Briefkasten, da steht eben mein Name auch drauf und da stecken Sie das dann hinein. Ja, gibt es zu diesen organisatorischen Sachen noch irgendwelche Fragen? Oder ist das soweit klar? Also stellen Sie mir lieber, also mir passiert das immer wieder, dass die Leute dann irgendwie die Sachen nicht mitkriegen und dann irgendwelche Sachen abgeben, die formal ungenügend sind. Also fragen Sie lieber jetzt und Sie können mir auch gern per E-Mail Fragen schicken, wenn Sie sich über irgendwas unsicher sind. Also fragen Sie lieber vorher und geben Sie dann eine bessere Arbeit ab. Okay, wenn das nicht der Fall ist, dann fange ich an.
Ich hätte noch eine Frage. Ja. Wie soll die Präsentation aussehen? Also aussehen wie ein PowerPoint oder so?
Puh, also die, ich muss eins sagen, die Referate sind so kurz, dass ich... Dass ich das mit dem Beamer eher nicht so schätze, weil das erfahrungsgemäß kennt das, ist es so, dass immer ein Rechner drunter ist, wo das nicht funktioniert und bei drei oder vier muss man das erst mühselig einstellen und dann ist, also wenn wir zwei Stunden haben und ich möchte gerne in zwei Stunden acht Leute durchbringen, das dauert mir eigentlich. Also das ist sozusagen, da vergehen einmal fünf Minuten damit, dass man den Rechner und den Beamer irgendwie zusammenbringt. Sie können gern Folien mitbringen, ich weiß, das ist mühselig und Sie müssen das irgendwie, aber mir macht es auch nichts, wenn Sie kein. Obwohl, es ist natürlich bei Visualisierung eine blöde Geschichte, weil man...
Ja, ich glaube, bei Ihnen dann einfach die Präsentationen vorher schicken, wenn Sie die dann einziehen.
Das ist wieder so viel Arbeit. In Gottes Namen, ja, in Gottes Namen.
Ich habe auch eine Präsentation mit und man kann jetzt einfach so, das geht ja auch.
Ja. Nein, in Gottes Namen schicken Sie mir das und ich schmeiße das auf den Rechner. Es ist, ich versuche immer zu vermeiden, dass wenn das alles immer sehr viel Arbeit für mich ist und ich die Zeit eigentlich nicht habe. Aber okay, machen wir. Schicken Sie es mir. Oder wie gesagt, Sie können auch gerne dann mit Folien kommen, wenn Ihnen das recht ist. Ja, machen wir das so.
Die sind dann halt alle nur schwarz-weiß, selbst wenn sie in Farbe ausgedruckt sind.
So ist das Leben. Ja, aber wie gesagt, Sie können mir das auch als PowerPoint-Präsentation schicken. Und ich werde sehen, wie das mit der Anmeldung ist, aber ich vermute, dass wir wenig Zeit haben. Also, Sie sollen nicht weniger als 15 Minuten, probieren Sie das dann zu Hause auch aus, dass Sie wirklich auf diese 15 Minuten kommen. Ich weiß, dass das Erfahrungssache ist, dass man, also Sie sollen nicht, mir ist das manchmal auch schon passiert, dass Leute wesentlich mehr geredet haben, das tue ich dann beinhart abbrechen und das verstehen nicht alle Menschen und Sie sollen aber auch nicht wesentlich weniger reden. Also wenn Sie dann nur 5 oder 7 Minuten reden, bin ich sehr unglücklich, also muss ich auch dazu sagen. Also probieren Sie es zu Hause aus, dass Sie auf diese 15 Minuten kommen. Das ist was, ich verlange das nicht aus Jux und Freude von Ihnen, sondern das ist etwas, was Sie auch für Ihr Berufsleben lernen müssen. Das wird Ihnen passieren, wenn Sie präsentieren müssen. Das sagt der Chef dann, ja, Sie haben 20 Minuten Zeit zu präsentieren, was Sie in dem und dem Projekt gemacht haben. Wenn Sie wesentlich weniger reden, hat der Chef einen schlechten Eindruck von Ihnen, weil er denkt, dass Sie haben nichts zu sagen. Und wenn Sie wesentlich länger reden, macht das auch einen schlechten Eindruck, weil dann sind Sie jemand, der da die Redezeit überschreitet und irgendwie sich seine Gedanken nicht zusammenfassen kann. Also das macht schon einen Sinn, wenn ich das von Ihnen verlange, auch, dass Sie sich gewöhnen, dass Sie zukünftig im Berufsleben sich auch an Redezeiten halten. Also sowohl starkes Unterschreiten als auch starkes Überschreiten ist beim Publikum üblicherweise nicht sehr beliebt. Und in dem Sinn ist das hier ein Ort, wo Sie das lernen können. Okay. Noch Fragen? Okay, wenn nicht, dann fange ich einmal an. Ich habe noch was über vom letzten Mal. Und zwar habe ich das letzte Mal über Visual Literacy gesprochen und ganz zum Schluss ein bisschen was erzählt über Gestaltung von im weitesten Sinne sozusagen Excel-Diagrammen. Und habe das auch begründet damit, dass ich halt oft irgendwelche Arbeiten in die Hand kriege und dass nicht immer alle Diagramme perfekt gestaltet sind und dass ich deswegen ein bisschen so Ihnen Tipps vermitteln möchte und Hinweise, wie man Diagramme gut gestaltet. Und ich habe so die Standarddiagramme ganz kurz erläutert. Und jetzt möchte ich über etwas sprechen, ganz kurz am Anfang, das mir auch relativ wichtig erscheint und wo ich auch in professionellen Texten oft Probleme habe, weil das nicht wirklich gut gestaltet ist. Und das wird Ihnen völlig trivial erscheinen, ist aber sehr wichtig in Wirklichkeit. Es ist so alles dieses Drumherum von Diagrammen, alles was nicht mit dem wirklich Gezeichneten zu tun hat, das fängt damit an, dass Sie einen gescheiten Titel für ein Diagramm finden sollen. Das ist etwas, was mir auch bei Arbeiten sehr oft auffällt. Wenn man was schreibt, dann soll man sich immer überlegen, dass man das für ein bestimmtes Publikum schreibt. Also Sie sollen sich immer überlegen, verstehen das auch die Leute, die das Zeug dann lesen werden. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist etwas, wo ich das Gefühl habe, dass man das auch in der Schule nicht lernt. Da lernt man zwar irgendwie Rechtschreibung und Grammatik und zum Teil ein bisschen so stilistische Dinge, die man tun soll oder vermeiden soll, aber letztlich habe ich das Gefühl, dass das im Deutschunterricht zu wenig vermittelt wird. Sie schreiben immer für eine bestimmte Zielgruppe. Und da müssen Sie sich dann überlegen, verstehen die das, was ich geschrieben habe? Und das ist ganz besonders wichtig, wenn man kurze Texte schreibt. Und je kürzer der Text, desto schwieriger, weil Sie müssen in einem sehr kurzen Text das Wesentliche vermitteln. Und das ist wirklich, ich sage Ihnen, das ist ein nicht triviales Problem. Also ich schreibe seit 10 Jahren oder seit 15 Jahren wissenschaftliche Artikel und da muss man immer Abstracts am Anfang schreiben. Also was weiß ich, so 5, 6 Zeilen, wo ein Artikel in wesentlichste Aussage eines Artikels zusammengefasst werden muss. Und ich habe inzwischen auch sehr viele Abstracts gelesen und das ist unglaublich schwierig, einen komplexen Inhalt in kurzen Worten zusammenzufassen. Also wenn Sie einem Diagramm einen Titel geben, überlegen Sie sich das gut, was in dem Titel drinnen steht, überlegen Sie sich, für wen machen Sie dieses Diagramm und verstehen die das auch, diesen Titel, den Sie sich da ausgedacht haben für Ihr Diagramm. Also das ist wirklich ein nicht triviales Problem und ich weiß von mir, wenn ich mir Texte anschaue von Studenten und Studentinnen, dann macht das einen guten Eindruck auf mich, wenn ich verstehe, was ein Diagramm eigentlich meint. Und wenn ich verstehe, was der Titel sagt und so, also man muss das wirklich gut beschreiben, ein Diagramm. Ansonsten geht das wirklich an der Zuhörerschaft total vorbei. Also das ist was, wie gesagt, das klingt unheimlich lächerlich, aber das ist an sich ein wesentlicher Punkt bei der Erstellung von Diagrammen, dass Sie einfach einen guten Text drumherum schreiben, der das auch wirklich gut beschreibt und verständlich beschreibt und auch Zielgruppen angemessen ist. Also wenn ich einen Text von einem Studenten oder einer Studentin in die Hand bekomme, dann kann das durchaus auch ein bisschen komplexer sein, aber wenn Sie das für Leute machen zum Beispiel, die von der Materie überhaupt keine Ahnung haben, dann müssen Sie sich überlegen, kennen die überhaupt die Worte, die Sie verwenden bei der Beschreibung von Diagrammen und die Begriffe, die Sie verwenden. Also das sind wirklich sehr wichtige Aspekte in diesem Zusammenhang, die Sie berücksichtigen müssen. Also das gilt für alle diese Dinge, das gilt für Titel, das gilt für die Achsenbezeichnung und natürlich auch für Symbole, wenn Sie sowas verwenden irgendwann einmal. Also diese Beschreibungen sollen irgendwie klar und eindeutig sein. Und wie gesagt, normalerweise vermeint man, dass das ein einfaches, einfach zu lösen ist, aber das ist wirklich nicht trivial, das muss man sich sehr, sehr gut überlegen. Und die Leute sollen ihre Diagramme auch verstehen und die sollen auch verstehen, was die aussagen. Also das steht da gar nicht dabei. Also wenn Sie das in einen Text hineintun und normalerweise macht man normalerweise in einer wissenschaftlichen Arbeit tut man Diagramme durchnummerieren und verweist dann auf die Nummer des Diagramms. Das möchte ich auch noch dazu sagen, das ist ganz wichtig. Also das soll in einem wissenschaftlichen Text nicht so sein, dass Sie dazu schreiben, ja, und das Diagramm, das auf der vorigen Seite steht oder so. Dann haben Sie zwei Diagramme auf der vorigen Seite und so. Also das ist eine unheimlich heikle Geschichte. Also wenn Sie irgendeine Diplomarbeit oder was, eine Seminararbeit oder eine Baccalaureatsarbeit verfassen, nummerieren Sie Ihre Diagramme gut durch. Nummerieren Sie sie durch und beschreiben Sie sie auch. Also man schreibt normalerweise unter dem Diagramm, wie gesagt, das steht auf der Liste gar nicht drauf, schreiben Sie unter dem Diagramm noch eine Kurzbeschreibung, was dieses Diagramm aussagen soll. Das kann durchaus auch ein bisschen ausführlicher sein. Es kann mehr Zeilen sein, wenn da etwas Komplexes beschrieben werden soll in diesem Diagramm. Also das macht durchaus Sinn, dass man Diagramme etwas ausführlicher beschreibt, wie die funktionieren und was die aussagen sollen. Und das soll, wie gesagt, alles prägnant und klar formuliert sein. Titel soll die Hauptfunktion des Diagramms ausdrücken. Die Achsenbezeichnungen sollen auch klar und deutlich sein. Und dann soll sie auch schauen, also es ist zum Beispiel so, dass bei den Achsen im Excel ist es immer relativ schwierig. Ab und zu wird das so schief, dass man dann so den Kopf neigen muss. Und so, also wenn das vermeidbar ist, dann soll man so etwas vermeiden, dass die Leute dann so irgendwie vor dem Text sitzen und damit sie irgendwas gescheit lesen können und so. Also wie gesagt, ab und zu ist es unvermeidbar, aber wenn es zu vermeiden geht, soll man sowas vermeiden. Also das gilt oft bei Skaleneinteilungen, die irgendwie, wo die Skalenbezeichnungen, wo die Skalenbezeichnung also was weiß ich, wenn sie für bestimmte Jahre Werte haben, also was weiß ich, das geht von 1988 bis 2005 oder so, dann ist das vielleicht nicht ganz so dramatisch, weil das können sich die Leute denken. Aber wenn sie andere Achsenbeschreibungen haben, Beschreibungen der Einteilungen auf der Achse, die etwas komplexer sind, dann überlegen sie sich das gut, ob das lang ist oder nicht. Und Legende ist, wenn Sie irgendwelche symbolischen Kodierungen haben, also was weiß ich, wenn Sie so Barcharts haben und die haben bestimmte Muster. Also da muss man sich das auch gut überlegen, dass Sie immer Muster wählen, dass sich auch, oder überhaupt Symbole wählen, die sich gut voneinander unterscheiden. Das ist sehr wesentlich, dass Sie dann nicht irgendwie entweder Farben haben, die sehr ähnlich sind, oder Muster, die sehr ähnlich sind, dass die Leute das dann im Diagramm nicht unterscheiden können, die verschiedenen Kategorien zum Beispiel. Also das macht auch Sinn und auch hier diese Legende, also die Legende würde dann angeben, welches Muster, welche Kategorie ist, auch das gehört dann gut und deutlich erklärt. Symbole ist etwas, womit Sie vermutlich weniger zu tun haben, das bezieht sich eher auf geografische Karten, also was weiß ich, Symbole für irgendwelche was für sich Sehenswürdigkeiten oder was für eine Art von Straße auf dieser Karte ist oder eine Stadt, ob das eine große oder eine kleine Stadt ist oder so. Also das ist uns ja allen geläufig, was für Symbole auf irgendwelchen geografischen Karten verwendet werden. Also auch da muss man sich dann überlegen, habe ich meine Symbole gut gewählt oder nicht und sind die auch verständlich oder nicht. Wobei das natürlich auch wieder ein Lerneffekt ist. Also viele dieser Symbole, die auf Karten vollkommen sind uns an sich schon geläufig. Also wir wissen in etwa, wie eine Autobahn auf einer Straßenkarte ausschaut und wie eine Nebenstraße auf einer Straßenkarte ausschaut oder ein Güterweg oder so. Also das ist uns in etwa geläufig, weil wir das schon so oft gesehen haben, dass uns das einfach wirklich bekannt ist. Ja, und damit möchte ich dieses Kapitel eigentlich abschließen und zum nächsten Kapitel übergehen, das ist Wahrnehmung. Das wird jetzt ein bisschen länger auch noch dauern, dass ich Ihnen im Wesentlichen die menschliche Wahrnehmung darstelle. Ich habe schon bei der Einführung gesagt, ich halte das für ein sehr wesentliches Thema, weil Visualisierung nur dann einen Sinn hat, wenn das der menschlichen Wahrnehmung entgegenkommt. Also wenn das unserer Art der Wahrnehmung, unseren Gewohnheiten völlig widerspricht und für Leute nicht nachvollziehbar ist, dann macht es auch keinen Sinn, eine Visualisierung zu verwenden. Und deswegen ist es sinnvoll, sich zuerst einmal ein bisschen damit zu beschäftigen, wie die menschliche Wahrnehmung organisiert ist. Jetzt kann ich natürlich, ich möchte gerne jetzt zwei Doppelstunden für die Wahrnehmung verwenden, in etwa. Und ich kann Ihnen natürlich jetzt keinen wirklich erschöpfenden Überblick über die menschliche Wahrnehmung geben, aber ich habe halt versucht, es ist ein bisschen subjektiv auch wieder ausgewählt, ich habe versucht, wieder diese Themen auszuwählen, die für Sie im Rahmen von Visualisierungen von Interesse sein könnten. Und da möchte ich ansetzen an etwas, worüber wir schon das letzte Mal diskutiert haben. Das ist diese Geschichte, dass es sozusagen, dass es zum Teil eben Dinge gibt, die wir spontan tun, bestimmte Fähigkeiten zur Wahrnehmung, über die wir spontan verfügen, die quasi angeboren sind und es gibt Dinge, die wir spontan, also wo ein spontaner Feuer ist, der sozusagen angeboren ist, und es gibt Dinge, die erlernt sind. Das muss man immer gut unterscheiden, und das sind sehr unterschiedliche Arten der Wahrnehmung, auch der visuellen Wahrnehmung. Also ich habe das letzte Mal schon versucht auch zu zeigen, es gibt auch bei der visuellen Wahrnehmung sehr viele Aspekte, wo wir lernen müssen, sehr viele Bereiche, wo wir einfach bestimmte Wahrnehmungen, Arten der Wahrnehmung oder Formen der Wahrnehmung lernen müssen. Also diese Wahrnehmung ist meistens eine Kombination von Dingen, die angeboren sind und von Dingen, die wir erlernt haben. Wobei angeboren ist ein bisschen ein schwammiger Begriff. Es ist so, dass sich in der Entwicklung gewisse Differenzierungen im Gehirn, stattfinden, die sozusagen, die aber dann fest verdrahtet sind, aber die erst nach der Geburt stattfinden. Also da ist geschildert diese Geschichte mit den Katzen, die man, also das ist relativ recht faszinierend, kleine Katzen, neugeborene Katzen, die man in einer völlig gestreiften Welt aufgezogen hat und die dann Gestreiftes besonders gut gesehen haben, weil sich das Gehirn entsprechend darauf eingestellt hat. Das klingt irgendwie ein bisschen absurd, aber das ist tatsächlich so. Also das kann man nachweisen und das liegt daran, es gibt im Gehirn Zellen, die auf bestimmte Muster ganz besonders reagieren. Und das ist, also insbesondere für Kanten ist das und Balken ist das gut nachgewiesen, dass sie also irgendwelche Kanten oder Balken, da gibt es eigene Detektoren, nennt man das. Das ist eine Gehirnzelle, die also nur auf ganz bestimmte Balken im Wahrnehmungsfeld ansprechen. Also das ist tatsächlich so und das kann man nachweisen. Und das ist sozusagen sind zwar Dinge, die in der äußeren Realität vorkommen, aber es ist etwas, was sie prioritär wahrnehmen, weil es offensichtlich in der Evolution hat sich das herausgestellt, dass eben solche Kanten oder Balken ganz besonders wichtig für unser Überleben sind und deswegen sehen wir das besonders gut. Und wie gesagt, wenn man Katzen in so einer gestreiften Welt aufzieht, dann entwickeln sie ganz besonders viele von diesen Balkendetektoren und sehen sozusagen eine Welt, die von Balken gefüllt ist.
Wie weist man sowas nach, dass eine Katze jetzt besonders gut Balken sieht? Fragt man die und sie sagt, ja, passt, ich sehe jetzt viele Balken?
Nein, man kann es zum Teil, Achtung, liebe Zeit, gute Frage, man kann es zum Teil mit Gehirnaktivität, man kann Gehirnaktivität ableiten. Und da
merkt man,
wenn die Wahrnehmung, wenn dann sozusagen auf Balken eine besonders hohe Gehirnaktivität stattfindet, dann kann man damit zeigen, dass offensichtlich besonders viel Nervenzellen im Gehirn sind, die auf sowas ansprechen und die reagieren auf solche Muster. Ja. Wie gesagt, also das muss jetzt nicht angeboren sein im Sinne von ist schon da in der DNA, sondern das können auch fest verdrahtete Dinge sein, die in der frühen Kindheitsentwicklung stattfinden. Also es ist auch so, wenn Sie Katzen in völlig reizarmen, also was weiß ich, in einem dunklen Raum aufziehen und so, werden die Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung später dann haben, auch wenn Sie sie dann später in einer normalen Umgebung leben lassen, haben die, also das ist ganz am Anfang in der Entwicklung auch von Tieren und auch von Menschen, ist es wichtig, dass die auch von klein auf eine sehr reiche Umgebung vorfinden, wo sie auch ihre Wahrnehmungsfähigkeit üben können, weil sich offensichtlich das Gehirn erst einmal anpasst überhaupt an die Wahrnehmung. Also das ist etwas, was sich ausdifferenziert in Interaktion mit der Wahrnehmung der umgebenden Umwelt. Also das ist besonders im frühkindlichen Stadium ist das eben sehr wichtig, dass die Kinder da eine gewisse Fülle an Reizen, also natürlich nicht zu viel, aber doch eine bestimmte Fülle an Reizen wahrnehmen können, damit sich das Gehirn so ausdifferenzieren kann, dass man als Erwachsener dann in so einer Umgebung sich auch vernünftig bewegen kann.
Heißt das, Menschen, die in einem Plattenbau oder in einem Gemeindebau aufgezogen sind und nur die Umgebung kennen?
Ich würde es nicht so extrem formulieren. Ich meine, es ist, wenn Sie jetzt wirklich eine Katze in einen dunklen Raum setzen, die wird dann wirklich massiv, und das wird natürlich, hat auch niemand ausprobiert aus ethischen Gründen, aber das wird natürlich mit einem kleinen Kind auch so sein. Wenn Sie das in einen finsteren Raum setzen und das hat überhaupt nichts zu tun, außer dort ein bisschen herumzukriechen und dreimal am Tag kommt irgendwie jemand, der ihm Essen bringt, das wird also die Wahrnehmungsfähigkeit nachhaltig schädigen. Also ich denke, Plattenbau ist schon durchaus akzeptabel, weil das sind ja Möbel drinnen und ich weiß nicht was. Also, und die werden wohl auch rausgehen und so. Ich meine, natürlich, je eingeschränkter der Erlebnisbereich ist, desto eingeschränkter. Aber das hat dann auch, also das ist immer schwierig, dann auch die psychische Komponente da rauszurechnen. Das hat sicherlich auch eine psychische Komponente, die da mitspielt. Also wie gesagt, Sie haben diese beiden Arten der Wahrnehmung, sozusagen eine unmittelbare sinnliche Wahrnehmung, die entweder angeboren ist oder darauf auch beruht, auf die Hirndifferenzierungen beruht, die in der frühen Kindheit stattgefunden haben und die sozusagen unglaublich automatisch passieren. Und Sie haben eine erlernte, konventionelle Wahrnehmung, also konventionell im Sinn von, das ist eine Konvention, das ist etwas Künstliches, wie was weiß ich, die Schrift oder Zahlzeichen oder so. Also das sind Dinge, die Sie auch visuell wahrnehmen, aber die erlernt sind und zum Teil auch sehr mühselig erlernt sind. Also das sind zwei sehr unterschiedliche Dinge und wenn Sie Visualisierungen machen, müssen Sie sich anschauen, haben Sie jetzt mit etwas zu tun, was quasi angeboren ist, was fest verdrahtet ist, oder haben Sie mit etwas zu tun, was erlernt ist. Das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Bereiche, die Sie gut unterscheiden müssen bei Visualisierungen. Das ist der Grund, warum ich da so lange auf dem herumreite, weil es für die Arbeit der Visualisierung von sehr großer Bedeutung ist, weil das einfach wirklich völlig, also nicht völlig, ich meine, es ist natürlich ein Kontinuum in dem Sinn, dass Sie immer, wie auf dieser Folie auch steht und wie ich schon gesagt habe, es ist immer eine Mischung, also Sie haben nie eine reine, also ganz, ganz selten reine sinnliche, unmittelbare Wahrnehmungen oder reine und nie rein konventionelle Wahrnehmungen, also Wahrnehmung konventioneller Darstellungen, das ist in der Regel, ist, haben Sie eine Mischform, aber Sie schauen sich halt an, was überwiegt in dem Zusammenhang. Und danach müssen Sie sich das dann, müssen Sie Ihr Design gestalten. Und sozusagen auch die Untersuchung von diesen Wahrnehmungsleistungen ist unterschiedlich.
Gesundheit.
Okay, Eigenschaften der unmittelbaren sinnlichen Wahrnehmung und später sage ich, erzähle ich auch mal noch etwas über die Eigenschaften dieser Wahrnehmung konventioneller Darstellungen. Unmittelbar sinnliche Wahrnehmung, Sie können, das ist etwas, was Sie verstehen können, ohne dass Sie es lernen müssen. Also Farben zum Beispiel ist im Prinzip also an sich, dass es unterschiedliche Farben gibt. Ich meine jetzt unabhängig davon, dass Sie denen einen Namen geben. Also das ist wieder was erlernt. Die Sprache ist natürlich etwas Erlerntes, aber dass Sie eben wahrnehmen, also Sie können, bevor Sie überhaupt die Sprache kennen, können Kinder natürlich auch Farben unterscheiden. Und es können auch Tiere, ohne dass sie über Sprache verfügen, Farben unterscheiden und so. Also das ist etwas, was im Prinzip ein unmittelbar sinnliches Erlebnis ist. Das verstehen Sie ohne zu lernen, weil Sie eben diese physiologische Ausstattung haben, dass Sie Farben unmittelbar wahrnehmen können. Das müssen Sie nicht lernen. Und bestimmte Muster und so, und Formen, das sind alles Dinge, die Sie unmittelbar wahrnehmen können. Es ist auch etwas, was nicht verlernt werden kann. Das hat in dem Sinn eine große Bedeutung, weil Sie berücksichtigen müssen, dass diese Dinge eine große, ich sage das am gescheitesten, sowas spielt eine große Rolle, weil es automatische, sehr rasche, sehr automatische Wahrnehmungen sind, die Sie nicht verhindern können. Ich habe in einer anderen Vorlesung habe ich immer ein Beispiel gebracht. Ich sage Ihnen jetzt, stellen Sie sich keinen rosa Elefanten mit großen Ohren vor. Sie dürfen sich jetzt keinen rosa Elefanten mit großen Ohren vorstellen. Wird Ihnen nicht gelingen. Weil das ist etwas, was völlig automatisch passiert. Sie können sich nicht dagegen wehren, wenn ich sage, rosa Elefant mit großen Ohren, dass Sie sich jetzt einen rosa Elefanten mit großen Ohren vorstellen.
Und, ja, also, und
Korrekt. Ja, aber es ist, also was weiß ich, bei Mustern, haben wir das? Da, genau. Um das eben zu verdeutlichen. Bei Mustern zum Beispiel, sie können zum Beispiel nicht verhindern, dass die Leute den Unterschied zwischen diesen beiden Mustern erkennen. Das geht unheimlich geschwind und das ist also nicht erlernt, sondern das ist, dass sie diese Muster unterscheiden können, ist im Prinzip eine physiologische Gegebenheit. Und das ist etwas, was sie nicht verhindern können. Und sowas müssen sie sich gut überlegen, wenn sie gestalten, weil sie können sozusagen den Leuten nicht sagen, das ist unwichtig und darauf braucht sie keine Rücksicht zu nehmen oder so.
Das wird aber sehr oft probiert im Webdesign. Da tut man einfach 10.000 Banner hin und 10.000 andere Sachen und keiner kennt sich mehr aus. Aber jeder ist zufrieden. Der Marketingmensch hat seine Sache gemacht, der Media-Mensch hat seine Sache gemacht, der Seitenbetreiber freut sich über die 10.000 Gigs. Und es wird sich nicht ändern.
Das ist so, dass die Leute dann auf die Seite nicht mehr kommen werden. Weil, also normalerweise ist es so, dass, also ich meine, das ist genau, Bewegung ist ein gutes Beispiel in dem Zusammenhang. Sie können zum Beispiel nicht verhindern, wenn am Bildschirm eine Bewegung ist, dass automatisch, selbst wenn die Bewegung irgendwo dort rechts unten ist, dass automatisch der Blick dorthin geht. Weil das etwas ist, was also wirklich in der Evolution sich unheimlich massiv entwickelt hat, dass Menschen auf Bewegung unheimlich schnell reagieren, aus guten Gründen natürlich. Also ich meine, bei uns jetzt ist das nicht mehr so dramatisch, wie wohl, wenn wir eine Straße überqueren, macht das auch einen Sinn, dass wir sehr sensibel auf Bewegung reagieren, aber das ist doch eher die Ausnahme. Normalerweise ist das für uns nicht mehr so wichtig, aber stellen Sie sich vor, die Urmenschen, die ja Millionen oder wie auch immer, wie lange sie gelebt haben, da durch die Savanne marschiert sind und irgendwelche bösen Löwen oder Tiger sie irgendwie attackieren wollten, da haben sie einfach unheimlich sensibel auf sowas reagieren müssen. Und das ist wirklich ganz, ganz massiv in unseren, also sozusagen hat sich das vergegenständigt in unseren Sinnesorganen, dass wir auf Bewegung reagieren. Und wenn sie nicht wollen, dass die Leute auf diese Bewegung schauen, müssen sie das wegtun. Also deswegen macht es normalerweise, also auch was weiß ich, bei Lehrsystemen oder so, macht es keinen Sinn, sehr viele sich bewegende Muster auf dem Bildschirm anzubringen, weil das total ablenkt. Also sie müssen davon ausgehen, weil sie irgendwelche Bänder haben oder irgendetwas, was sich sehr stark bewegt, dass die Leute den Rest vom Bildschirm nicht mehr sehen, weil automatisch der Blick dorthin geht. Wie gesagt, das ist etwas, was also wirklich massiv in unseren Sinnesorganen vorhanden ist, dieser Drang, Bewegung zu sehen. Weil das einfach auch aus unserer Evolution her einen Sinn macht. Das ist etwas, was sie nicht vermeiden können. Und dass die Leute da hinschauen. Da kann man nicht sagen, schaut es einfach nicht hin oder so. Das ist automatisch. Und das ist eben das, was ich sagen will. Sowas, das müssen Sie sich dann gut überlegen. Wollen Sie, dass die Leute zu diesen bewegten Gegenständen hinschauen oder wollen Sie, was weiß ich, dass die Leute den Rest der Seite anschauen? Und wenn Sie wollen, dass die Leute den Rest der Seite anschauen, dann müssen Sie sehr bewegte, also auch blinken oder so, alles, was in irgendeiner Form starke Veränderung signalisiert, sowas müssen Sie auf alle Fälle vermeiden, weil es etwas ist, diese fest verdrahteten Wahrnehmungsmechanismen, diese angeborenen oder in der frühen Kindheit im Gehirn, durch Gehirndifferenzierung entwickelten Wahrnehmungsmechanismen, ist etwas, was automatisch passiert, was sehr rasch passiert und was Sie nicht verhindern können. Sie können nicht sagen, schau einfach nicht hin, geht nicht, funktioniert nicht, das ist völlig automatisch und das können Sie nicht verhindern, dadurch, dass Sie den Leuten gute Ratschläge geben. Wie gesagt, deswegen soll man sich das gut überlegen, wie man Design macht. Kann nicht verlernt werden. Ja, und das Zweite, genau, kann nicht verlernt werden, das ist auch ein sehr nettes Beispiel. Das sind Wahrnehmungstäuschungen, haben Sie sicherlich alle schon gesehen. Die zwei Kugeln in der Mitte sind gleich groß und die zwei Striche sind gleich lang. Ich kann Ihnen das jetzt zehnmal sagen, Sie werden es trotzdem nicht sehen. Ich habe das gestern auch wieder und vorgestern begeistert angeschaut, fest nachgemessen und so. Ich schwöre Ihnen, die Dinger sind wirklich gleich groß bzw. gleich lang. Aber man sieht es einfach nicht. Das ist einfach so, dass man das so sieht und da kann man nichts dagegen tun, kann nicht verlernt werden.
Und was ist da der ungefähre Grund dafür?
Weiß man in Wirklichkeit nicht. Gute Frage, weiß man in Wirklichkeit nicht. Es ist zum Teil bei den Wahrnehmungstäuschungen ist es so, dass sie
sehr karge Reizgegebenheiten sind. In der Natur haben sie wesentlich wenig. Es gibt auch Wahrnehmungstäuschungen in der Natur, die aber sehr, sehr selten vorkommen. Also es gibt irgendwas wie einen Mond, der, glaube ich, über dem Horizont größer ausschaut und am Himmel oben kleiner oder so, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Aber es kommt sehr, sehr selten vor, weil sie in der Natur einfach eine große Fülle an Reizen haben, wo sie sozusagen diesen Kontext mit einbeziehen und das rückrechnen, was sie sehen. Und das ist ein großes Problem überhaupt bei der Wahrnehmungspsychologie, über das wir später auch noch sprechen, aber ich kann das hier auch noch schon andeuten. Es ist so, dass sehr viel in der Wahrnehmungspsychologie an Untersuchungen mit sehr kargen Reizgegebenheiten wie denen hier, deswegen haben die auch diese Wahrnehmungstäuschungen so geliebt, experimentiert haben, und das führt einen eigentlich in die Irre, weil sowas sehen sie ja in der Natur nie. Wenn sie so durch die Welt marschieren, sie werden sowas wahnsinnig selten sehen. In dieser Einfachheit. Also normalerweise sehen Sie nur irgendwelche Menschen, die in einem Raum herummarschieren, Sie sehen irgendwelche Objekte wie Tische oder Wände oder Häuser oder Autos auf der Straße oder so, und Sie sehen nicht so einfache geometrische Formen üblicherweise. Und sehr viel von diesen Wahrnehmungstäuschungen, also die Theorie ist, dass sehr viel von diesen Wahrnehmungstäuschungen darauf beruhen, dass das eben sehr karge Reizgegebenheiten sind und dass irgendwelche Mechanismen sind, also das kann ich auch generell sagen, da werde ich später auch noch drauf eingehen. Es ist so, dass sie die Realität normalerweise nicht so sehen, wie sie ist. Das klingt auf den ersten Blick einmal sehr harsch, aber es ist tatsächlich so. Ich habe schon diese Balkendetektoren angesprochen und da werde ich später noch drauf eingehen. Es gibt auch Mechanismen, physiologische Mechanismen, die das Wahrnehmen von Konturen akzentuieren. Also sie sehen einfach die Welt nicht so, wie sie ist. Und sie haben also auch im Gehirn Mechanismen, die sozusagen aus der Evolution heraus bestimmte Gegebenheiten leicht verändern, damit sie sich besser in der Umwelt zurechtfinden. Also Konturen besser zu sehen, ist etwas, was einem hilft, die Welt besser wahrzunehmen, obwohl man sie falsch sieht. Das klingt paradox, aber es ist tatsächlich so. Also es macht Sinn, dass sie Objekte sehr stark konturiert sehen, damit sie Objekte als solche erkennen. Also wie gesagt, in der Realität sind die Objekte eigentlich lang nicht so stark konturiert, wie wir sie wahrnehmen. Also sie sehen Dinge falsch, damit sie richtig sehen. Das klingt absurd, aber es ist tatsächlich so. Also da gibt es auch so Experimente, also das ist so mit der Katze und dem Balken, es gibt auch Experimente mit Fröschen. Es ist so, dass Frösche in den Augen Detektoren haben, die in der Netzhaut haben sie Detektoren, die kleine, schwarze, bewegliche Objekte wahrnehmen können. Also die sozusagen nur dann feuern, wenn ein kleines, schwarzes, bewegliches Objekt vorbeikommt. Und das hängt damit zusammen, dass Frösche sich offensichtlich hauptsächlich von Fliegen ernähren und deswegen eine Welt voller Fliegen sehen. Also wenn Fliegen da sind, ist für einen Frosch die Welt voller Fliegen, weil sie hauptsächlich eben, weil sie auf Fliegen ganz besonders sensibel reagieren, weil das offensichtlich die Hauptnahrungsquelle ist. Und den Rest, also was da so ist, Wasser und Gras und ich weiß nicht, Schilf oder was auch immer, so sieht ein Frosch einfach nicht so deutlich, weil es für ihn nicht so von Bedeutung ist. Also, wie gesagt, wir akzentuieren die Welt und es sind vermutlich solche Mechanismen, dass wir die Welt irgendwie akzentuieren, die dazu führen, dass wir dann unter solchen sehr kargen Reizbedingungen Dinge falsch wahrnehmen. Also das ist eine Theorie, um diese Wahrnehmungstäuschungen zu erklären. Ja, ich habe das schon gesagt, sinnliche Unmittelbarkeit, diese angeborenen oder zumindest physiologisch gegebenen diese physiologisch angeborene oder physiologisch gegebene Art der Wahrnehmung ist sehr rasch, automatisch und fest verdrahtet. Also noch einmal, das ist ganz wichtig, das ist etwas, was automatisch und unglaublich rasch passiert. Und das Studium dieser Phänomene am ehesten durch Gehirnforschung. Also da schaut man sich wirklich an, wie funktioniert das Gehirn, da gibt es verschiedene Methoden, wie man den Aktivitätszustand des Gehirns testen kann. Und das setzt man dann in Beziehung zu, was weiß ich, eben so dazu, was die Leute gerade durch sich herum sehen. So. Ja, was ich da noch, sinnliche Unmittelbarkeit, was ich da noch zeigen wollte, es gibt eben Dinge, die man deutlicher unterscheiden kann, wie das Muster hier und das Muster hier. Es gibt Dinge, die man sehr schlecht noch unterscheiden kann. Das ist ein aufrechtes Muster, das sind umgekehrte These, oder das ist ein Muster, das sie nicht unmittelbar, wo sie den Unterschied nicht unmittelbar erkennen können, obwohl es unterschiedlich ist. Also ist auch von Muster zu Muster verschieden, wenn die Muster sehr irgendwie einen ähnlichen Charakter haben und eine ähnliche Ausrichtung haben, dann ist es eher schwer zu unterscheiden. Und wenn sie das für sich eben runde und verschiedene Formen mischen, ist es wesentlich leichter zu unterscheiden. So. Und jetzt kommen wir zu den konventionellen Darstellungen. Also konventionelle Darstellungen, habe ich schon gesagt, damit ist gemeint Dinge, die einer Konvention unterliegen. Die haben sich halt ausgemacht. Schriftlich irgendwann einmal ausgemacht. Und das sind Dinge, die erlernt werden müssen. Wie eben gesagt. Zum Teil sind manche leichter zu erlernen und manche sind sehr, sehr schwer zu erlernen. Manche sind schwer zu erlernen, nur erinnern wir uns nicht daran, dass sie schwer zu erlernen sind, weil das halt in früher Kindheit schon passiert ist, aber wie auch immer. Also es ist auf alle Fälle gelernt und wie gesagt, zum Teil schwer zu erlernen und sehr häufig auch leicht zu vergessen. Das darf man nicht vergessen, also auch bei Visualisierungen, wenn Sie irgendwelche Konventionen bei einer Visualisierung einführen und das ist keine Konvention, die allgemein verbreitet ist, wie irgendwelche Icons, die Toiletten bezeichnen oder so. Ich meine, das haben wir jetzt schon so oft gesehen, dass wir das also kaum verlernen können. Aber es gibt eben Dinge bei irgendwelchen Konventionen, bei Visualisierungen, die Sie nicht tagtäglich verwenden, die werden dann auch leicht vergessen. Also dessen müssen Sie sich immer bewusst sein, dass man das nicht in allzu große Komplexität einführt, damit die Leute damit auch sinnvoll umgehen können. Es gibt aber visuelle Darstellungen, die überlernt sind, wie zum Beispiel die Zahlzeichen. Also das ist etwas, wo wir von frühester Kindheit an konfrontiert sind und womit wir tagtäglich zu tun haben mit Zahlzeichen und das ist praktisch unmöglich, das zu vergessen. Also das hat fast schon den Charakter einer physiologisch gegebenen Art der Wahrnehmung. Wenn Ihnen etwas so geläufig ist, also wenn Sie etwas wirklich tagtäglich dauernd sehen und gut gelernt haben, ist der Unterschied zu dieser physiologisch begründeten Wahrnehmung nicht mehr so wahnsinnig groß. Diese konventionellen Darstellungen sind eingebettet in einen kulturellen Kontext. Ich habe das letzte Mal schon gezeigt mit diesen Cartoons, dass es da vermutlich kulturelle Unterschiede gibt. Also, und dann gibt es auch diese Beispiele, das wird im Zusammenhang mit Joseph Williams, die wird das immer wieder gebracht, dass es in Icons zum Beispiel, die kulturell spezifisch sind, wie zum Beispiel dieses Post-Icon, dieser amerikanische Postkasten, der auf allen Computern ist und an den wir uns inzwischen schon gewöhnt haben. Ich habe inzwischen sogar in Österreich am Land schon solche amerikanischen Postkästen gesehen. Und diese Geschichte mit der Fahne und der Post da ist, dann tut man die Fahne in die Höhe und so. Und das kennen wir inzwischen mit dem Computer, aber an sich ist uns das nicht geläufig kulturell. Also das erste Mal schauen wir mal, was ist denn das und was sollte das, weil unsere Postkästen halt einfach anders ausschauen. Also das sind zum Teil eben doch stark kulturell beeinflusste Dinge. Auf der anderen Seite gibt es ein paar künstliche Symbole, auch wieder die Zahlzeichen, die sehr weit verbreitet sind. Also die sind im Prinzip weltweit verbreitet, die arabischen Zahlzeichen. Und da gibt es nicht so viele kulturelle Unterschiede in diesem Zusammenhang. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass diese eingeführten Symbole, diese konventionellen Symbole, auch die oft sehr schwer loszuwerden sind. Also wenn Sie sich anschauen, die Geschichte der römischen Zahlzeichen, da hat es schon sehr lange arabische Zahlzeichen gegeben und die waren auch bekannt in Europa und man hat sich trotzdem von den römischen Zahlzeichen nicht trennen können, obwohl versuchen sie einmal große Summen oder multiplizieren mit römischen Zahlzeichen. Das ist ziemlich schwierig, muss ich sagen, und also das ist wirklich uneffizient. Und die arabischen Zahlzeichen sind wesentlich, wesentlich effizienter. Trotzdem haben sie sich in Europa nur sehr langsam durchgesetzt, weil sie vom Feind, dem arabischen Händler gekommen ist und aus religiösen Gründen abgelehnt worden ist, obwohl die viel effizienter waren. Die haben sehr, sehr lange gebraucht, bis sie sich gegen die römischen Zahlzeichen durchsetzen konnten. Obwohl sie, also das war völlig offensichtlich, dass die wesentlich effizienter sind. Wie gesagt, versuchen Sie sich einmal vorzustellen, irgendwelche hohen römischen Zahlzeichen zu multiplizieren. Das ist ein nicht triviales Problem. Aber das ist Gewohnheit. Also das ist so wie mit der Schreibmaschinentastatur, die angeblich relativ ineffizient ist, wo es schon viel effizientere Lösungen gibt. Aber wie gesagt, das ist eingeführt und davon denkt man sich auch nur sehr schwer. Ja, es ist eine sehr mächtige Form. Es gibt diese konventionellen Darstellungen können sehr mächtige Formen der Repräsentation sein, wenn Sie zum Beispiel an mathematische Darstellungen denken, sind unglaublich schwierig, das wird Ihnen sicherlich allen geläufig sein, wie unglaublich schwierig mathematische Darstellungsformen und ihre Bedeutung zu erlernen ist, aber man kann unglaublich effizient eben solche mathematischen Beziehungen darstellen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie die Wirkung einer mathematischen Formel mit Worten erklären, das ist fast unmöglich, das wirklich exakt zu erklären. Also es ist eine sehr exakte Sprache, aber es ist halt auch eine sehr komplizierte Sprache, die nicht leicht erlernbar ist, die leicht vergessen werden kann, aber die, also das, was sie darstellen soll, außerordentlich gut darstellen kann. Und da habe ich das dann hier getan. Rasche Änderbarkeit. Rasch bezieht sich jetzt auf rasch im Sinne im Vergleich mit der Evolution. Also ich habe schon angesprochen, dass die römischen Zahlzeichen relativ lang gebraucht haben, bis die römischen Zahlzeichen verschwunden sind und durch arabische Zahlzeichen ersetzt worden sind, im Sinne eines Menschenlebens, aber im Sinne der Evolution ist das natürlich sehr rasch gegangen. Also eine Änderung dieser unmittelbaren, angeborenen, sinnlichen Wahrnehmung ist etwas, was nur durch die Evolution stattfinden kann, was über Hunderttausende von Jahren oft geht, diese Evolution, also das ist nichts, was von einem Tag auf den anderen geht, und im Vergleich dazu sind die Änderungen konventioneller Zeichen relativ rasch, auch wenn uns das subjektiv sehr mühselig und sehr langsam vorkommen kann. Und bei konventionellen Darstellungen, sie untersuchen das auch anders. Also es ist weniger, da spielt weniger die Gehirnforschung im weitesten Sinn eine Rolle, sondern da werden sie eher mit sozialwissenschaftlichen Methoden dran herangehen, weil das etwas ist, was keinen so großen Bezug hat zu irgendwelchen physiologischen Gegebenheiten. Also da werden sie sich eher die Psychologie hernehmen, die Soziologie oder Human Computer Interaction oder irgendeine dieser Anthropologie oder so. Also das ist eine subjektive Auswahl an Disziplinen, aber sozusagen Disziplinen, die im Wesentlichen mit den Menschen zu tun haben, die also auch im Wesentlichen mit sozialen Verhalten des Menschen zu tun haben. Also in irgendeiner Form Sozialwissenschaft, Musik. So, da zeige ich Ihnen etwas, was Sie sicher aus dem Schulunterricht schon kennen. Ich will das nur ganz kurz darstellen. Also ich werde viele Dinge, die Sie vermutlich im Schulunterricht über das Auge gehört haben, nicht erzählen. Ich will Ihnen das nur so ins Gedächtnis rufen und ein paar der wichtigsten Sachen noch einmal wiederholen. Sie haben dann, also das stelle ich dann ins Netz, Sie haben dann hier auch noch eine verbale Beschreibung davon, von dem, was ich jetzt erzählen werde. Aber es ist natürlich für mich geschickter, wenn ich mit dieser Visualisierung markiere. Sie haben vorne beim Auge die Pupille und die Linse, das wissen Sie eh alle, die Pupille ist dafür verantwortlich, dass der Einfall des Lichts ins Auge reguliert wird. Also wenn es sehr hell ist, wird die Pupille kleiner und lässt weniger Licht ins Auge. Und wenn es sehr dunkel ist, wird die Pupille größer und lässt mehr Licht ins Auge. Das ist eh bekannt. Und die Linse ist dafür verantwortlich, dass wir scharf sehen und passt sich an, ob ein Objekt eher in der Nähe oder in der Ferne ist. Da gibt es diese Muskeln da hier, die die Linse, die Krümmung der Linse verändern können. Also wenn die Muskeln sozusagen kontrahiert sind, angezogen sind, wird die Linse schmäler und länger. Und wenn sie locker sind, wird sie dicker und breiter. Es ist so, davon kann ich Ihnen auch aus eigener Erfahrung etwas erzählen, aus persönlicher, dass diese mögliche Akkommodation, nennt man das, dass das im Alter immer schlechter wird, auch dass diese Kontraktion der Muskeln schwächer wird und das sieht man halt dann einfach nicht mehr so viel. Aber das ist nicht so wahnsinnig wichtig. Was sehr wichtig ist, ist hier die Netzhaut. Das ist die oberste Haut dieser ganzen Häute des Auges. Also Sie wissen, dass das Auge von mehreren Häuten umgeben ist. Und wie gesagt, die oberste hier ist die Netzhaut. Und das ist quasi das Organ, mit dem wir sehen, es ist das Organ, wo die Reize unmittelbar zunächst einmal wahrgenommen werden. Und auf der Netzhaut gibt es sozusagen zwei Elemente, die Stäbchen und die Zäpfchen. Und die Zäpfchen, die sind dadurch erstens einmal durch ihre Form unterschieden und zweitens durch ihre Funktion unterschieden. Es ist so, dass die Zäpfchen die Organe sind, mit denen das Farbsehen passiert. Und die Stäbchen, mit denen sieht man schwarz-weiß. Und wir haben einen Ort, wo wir ganz besonders gut sehen, das ist da der gelbe Fleck, wo wir zentral ist. Muss ich mal nachschauen. Gelber Fleck. Das ist die Stelle des besten Sehens. Da gibt es nur Zäpfchen, also das sieht man sozusagen nur farblich. Und alles, was darum herum ist, ja, und was wichtig ist bei diesem gelben Fleck bei der Fovea, dass die in Richtung der Sehachse liegt. Also das ist sozusagen auch sinnvoll von der Natur so eingerichtet, dort wo wir unseren Blick wirklich hinrichten, wo unsere Sehachse hingeht, da sehen wir auch am allerbesten und am allerschärfsten. Und an allen anderen Orten auf der Netzhaut sehen wir weniger scharf. Da sind dann die Stäbchen und die Zäpfchen gemischt. Und je weiter am Rand des Blickfelds es ist, desto mehr Stäbchen sehen kann. Also Dinge, mit denen wir nur schwarz-weiß sehen können. Das ist relativ wichtig. Dann haben Sie hier den blinden Fleck, das ist der Ort, wo der Sehnerv aufs Auge ins Auge tritt. Da sehen wir überhaupt nichts, merken wir aber nicht, wenn das Auge das irgendwie, also ich habe schon gesagt, wir haben sehr viele Mechanismen, die quasi solche Probleme in der Wahrnehmung überwinden können. Also das wird einfach rausgerechnet. Sie merken das gar nicht, dass Sie da einen blinden Fleck auf der Netzhaut haben. Ja, das wäre im Wesentlichen das Auge. Wie gesagt, das ist, sollten Sie in der Schule alle irgendwann einmal gehört haben. Was wichtig ist, ist, dass die Abbildung auf der Netzhaut verkehrt, seitenverkehrt und umgedreht ist. Also das ist komplett verkehrt. Das merken Sie auch nicht. Das wird auch ausgerechnet im Gehirn. Aber es gibt das in Innsbruck vor 30 Jahren oder so. Nein, ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber es ist auf alle Fälle vor dem Zweiten Weltkrieg hat es Versuche gegeben mit Umkehrbrillen. Und Sie können sich tatsächlich gewöhnen an. Also das ist eine Brille, die diesen Vorgang umkehrt. Und Sie sehen zunächst einmal die Welt verkehrt. Also das ist ganz beunruhigend für die Leute. Und die müssen dann mit Übelkeit und Kopfschmerzen und so weiter kämpfen zunächst einmal. Aber das Gehirn gewöhnt sich dran. Also nach ein paar Wochen sehen Sie die Welt wieder gerade. Also das Gehirn ist in dem Sinn unglaublich flexibel. Im Prinzip sehen Sie sozusagen die Welt verkehrt. Und wenn Sie jetzt eine Umkehrbrille aufhaben und die Welt dann wieder gerade haben, erscheint es Ihnen zunächst einmal so wichtig, dass sie verkehrt ist. Aber wie gesagt, das ist etwas, woran sich das Gehirn nach zwei, drei Wochen gewöhnt. Nach zwei, drei Wochen sehen Sie auch mit der Umkehrbrille, dass die Welt wieder gerade. Und wenn Sie dann absetzen, ist derselbe Vorgang noch einmal, dass Sie sich wieder an dieses Umkehren gewöhnen müssen. Erzähle ich auch deshalb, um Ihnen klarzumachen, dass das Gehirn, also dass sozusagen selbst dort, wo physiologische angeborene Mechanismen unterwegs sind, hat das Gehirn doch eine sehr große Flexibilität. Also wir können uns an sehr viele Dinge einfach gewöhnen, die so passieren. Und das, wie gesagt, das Gehirn hasst sich einfach, das Gehirn versucht eine möglichst effiziente Wahrnehmung zu gewährleisten. Im Sinn der Evolution und da passieren dann halt solche Dinge. Also es ist effizient, dass sich das Gehirn eben gewöhnt daran, an eine bestimmte Ausrichtung und da kann sich anpassen. Man kann sich nicht an alles anpassen, aber an sehr vieles anpassen und wie gesagt, das zeigt, dass das Gehirn versucht, uns eine Welt zu beschreiben, die für uns möglichst effizient aufbereitet ist. Also das ist natürlich, wie wir die Welt ausgerichtet sehen, hat natürlich auch etwas, also Sehen ist nichts, was unabhängig passiert. Also Sehen hat auch immer mit Bewegung zu tun und natürlich hängt das auch damit zusammen, wie ich die Sachen dann anfasse. Oder es ist so, Sie haben dann, wenn Sie diese Umkehrbrille aufsetzen, haben Sie einen Widerspruch zwischen dem Gleichgewichtssinn und dem, was Sie visuell wahrnehmen. Und das spielt natürlich auch eine große Rolle. Sie versuchen, das Gehirn versuchen, immer ein einheitliches Bild zu vermitteln. Und dazu macht es eben auch Dinge, die dazu führen, dass Sie Gänsefüßchen falsch wahrnehmen. Aber es versucht Ihnen immer ein sinnvolles Bild zu vermitteln, ein konsistentes Bild und ein widerspruchsfreies Bild zu vermitteln. das ist etwas, das ist eine Aktivität des Gehirns, die sie nicht merken, weil sie eben dieses widerspruchsfreie Bild normalerweise im alltäglichen Leben haben. Und deswegen merken sie das nicht. Aber das ist so eine Haupttendenz bei der Wahrnehmung, also nicht nur bei der visuellen Wahrnehmung, sondern generell bei der Wahrnehmung, ist, sie sollen ein sinnvolles, widerspruchsfreies Bild erhalten, das ihnen ermöglicht, in ihrer Umwelt sinnvoll zu agieren. Und da nimmt das Gehirn sozusagen auch in Kauf manchmal, dass sie Dinge falsch sehen.
Wie funktionieren dann diese Escher-Bilder, wo man zum Beispiel bewusste Täuschungen drin hat und man kann sich das trotzdem irgendwie vorstellen?
Naja, irgendwo an einem Punkt, also wenn Sie an die Stimmen denken oder so, irgendwo gibt es dann auch wieder Schwierigkeiten. Also das ist so ähnlich wie bei den Wahrnehmungstäuschungen. Ich meine, es gibt natürlich irgendwo Punkte, wo es ist, also bei den Escher-Bildern, ich meine, das ist ganz schön, weil es jetzt sozusagen kommt drauf an, wo Sie hinschauen bei diesen Bildern. Bei manchen, also in manchen Regionen schaut Ihnen das plausibel aus und irgendwo, also wo der Widerspruch zu groß ist, kann auch das Gehirn nichts mehr machen, sagen wir mal so. Also das kommt immer drauf an, aber ja, also ungefähr. Also irgendwo gibt es natürlich einen Punkt, wo man nichts mehr machen kann, wo sie einfach sehen, das passt einfach alles nicht und das funktioniert nicht und alles kann das Gehirn natürlich nicht ausgleichen. So, Sehschärfe und Gesichtsfeld, das ist so wahnsinnig spannend. Ich habe schon erwähnt, in diesen Vorwärtssignalen ist am allergrößten, weil eben da die Zapfen dicht aneinander liegen und weil sie auch eine eigene Nervenzelle haben und außerhalb haben sie eben dann diese Schäfchen und so, haben keine eigene Nervenzelle mehr. Ja, Gesichtsfeld, das ist ganz nett. Das ist an sich auch etwas, was ein bisschen ungewöhnlich ist. Das ist unser Gesichtsfeld. Und es ist so, dass letztlich wissen wir das ja alle, weil wenn wir gleichzeitig das eine und das andere Auge auf und zu machen, merken wir das, dass wir nicht dasselbe mit beiden Augen sehen können. Das ist sozusagen der Überlappungsbereich, was Sie mit beiden Augen sehen. Und das ist das, was Sie mit dem rechten Auge sehen und das ist das, was Sie mit dem linken Auge sehen. Und das ist in etwa Ihr Gesichtsfeld. Und das ist deswegen zum Teil so unregelmäßig, also was Sie hier haben, ist die Nase. Da schauen Sie da so an der Nase vorbei. Und wichtig ist, dass unter anderem dieses zweieugige Sehen, das tiefe Sehen in der Nähe, Sie können, also das ist zumindest die Theorie, Sie können sozusagen tiefe, räumliche Tiefe in der Nähe sehen, weil das Gehirn ausrechnet, eben diese zwei Gesichtsfelder, das rechte und das linke. Also das erkennt, dass beide Augen liefern ungleiche Bilder natürlich. Also wenn Sie, wie gesagt, wenn Sie hintereinander abwechselnd das eine und das andere Auge auf und zu machen, werden Sie merken, dass Sie doch ein sehr unterschiedliches Gesichtsfeld mit den Augen haben. Die liefern unterschiedliche Bilder ins Gehirn und das Gehirn rechnet aus dem heraus, in welcher Tiefe sich ein Gegenstand vor unserem Auge befindet. Also das ist irgendwie dort, wo es noch eine Rolle spielt. Also wenn Sie jetzt dann 2-3 Meter entfernt, spielt das dann keine Rolle mehr, dieses unterschiedliche Gesichtsfeld. Aber soweit es eine Rolle spielt, also irgendwo in der Nähe, kann das Gehirn aus dem berechnen, wie weit es dann entfernt ist. Daraus, also wenn Sie etwas hier haben, dann so stark in der Nähe, merkt es das einfach, weil das Gesichtsfeld von den beiden Augen hier sehr unterschiedlich ist. Nein, die müsste eigentlich sehr ähnlich sein. Na egal. Wie auch immer. Das spielt das eine große Rolle fürs Tiefensehen, diese unterschiedliche, dieses Gesicht. Und natürlich auch die Stellung der Augenachsen. Also das ist etwas, was das sicher, daraus rechnet es natürlich auch heraus, wie nahe oder wie entfernt ein Körper von uns, vor unseren Augen ist. So. Das Tiefensehen in der Ferne spielen ganz andere Sachen eine Rolle. Also das Tiefensehen in der Nähe ist etwas, was eher mit physiologischen Dingen zu tun hat. Das Tiefensehen in der Ferne ist eher was mit erlernten Faktoren zu tun hat. Also Tiefensehen in der Ferne spielen eher andere Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel, ob ein Gegenstand vor einem anderen steht. Oder wie, wenn sie sich bewegen im Raum, was ja doch manchmal vorkommt, wie schnell sich ein Objekt aus ihrem Gesichtsfeld bewegt. Also Sie wissen, dass Objekte, die sehr nahe sind, sich rascher aus ihrem Gesichtsfeld bewegen werden, wie Objekte, die eher entfernter sind und so. Also die bewegen sich auch dann, also wenn sie sich bewegen, bewegen sich die Objekte auch mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Ein Berg in der Ferne wird sich nur sehr langsam bewegen, während sie sich bewegen, während ein Objekt in ihrer Nähe wird relativ rasch, wie gesagt, relativ rasch aus dem Gesichtsfeld verschwinden. Das sind Dinge, die Sie einfach wissen, oder auch, also das kennt man von diesen Renaissance-Bildern, dass Objekte, die in der Ferne sind, irgendwie so leicht bläulich und verschwommen werden, während Objekte, die in der Nähe sind, sind deutlicher und haben ihre eigene Farbe sozusagen noch und sind wesentlich schärfer und deutlicher zu sehen. Das ist die relative Größe, also Sie wissen ungefähr, wie groß Menschen sind und dass sie größer sein werden, wenn sie in der Nähe sind und kleiner sein werden, wenn sie in der Ferne sind und so. Also da gibt es eine Fülle an erlernten Faktoren, die das Tiefensehen in der Ferne ermöglichen. Ja, und dann, das habe ich schon erwähnt, laterale Inhibition. Das ist auch ein Mechanismus, der uns ermöglicht, also das ist dieser Mechanismus, der heißt so laterale Inhibition, der uns ermöglicht, Dinge konturiert zu sehen. Und das möchte ich doch, weil ich finde das an sich sehr spannend, und das ist etwas, ja, möchte ich doch in dem Zusammenhang erwähnen. Das ist eine spezifische Wahrnehmungstheorie, die sich genau auf solche Aspekte beruft, die man Konstruktivismus nennt, und die davon ausgeht, dass wir die Welt nicht ganz, zumindest nicht ganz so sehen, wie sie ist. Also ursprünglich normalerweise, und das wird für Sie auch so das Spontane sein, glauben wir, dass wir die Welt so sehen, wie sie ist. Also wir sehen die Farben, wie sie sind, und wir sehen die Objekte, wie sie sind. Und weil wir die Welt so sehen, wie sie ist, können wir uns in dieser Welt auch bewegen. Und die Konstruktivisten, also Maturana war ein sehr bekannter Konstruktivist, der war das, der diese Experimente, der so mitgearbeitet hat mit diesen Experimenten mit den Fröschen, wo man diese Detektoren für Fliegen beim Frosch herausgefunden hat. Und der hat daraus eben geschlossen, dass ich versucht habe, da Ihnen zu vermitteln, dass die Welt zumindest verzerrt dargestellt wird, und zwar verzerrt im Sinn, dass wir uns besser zurechtfinden können in der Welt. Also, wie gesagt, das ist ein wichtiger Aspekt bei dem Ganzen. Sie sehen oft Dinge falsch, damit Sie sich besser zurechtfinden können. Es ist zum Beispiel so, das ist etwas, was ich, ja, da werde ich besser beim nächstes Mal, also das werde ich das nächste Mal erklären. Es ist so, dass Sie mit Erwartungen oft, sehr oft an Wahrnehmung herangehen. Also Erwartung spielt bei der Wahrnehmung eine sehr große Rolle, macht die Wahrnehmung sehr schnell, aber sie ist dafür dann auch irrtumsanfälliger. Aber das sage ich dann das nächste Mal. Jetzt möchte ich über die laterale Inhibition was erzählen. Und wie gesagt, das ist ein Mechanismus, der dazu führt, dass wir die Welt konturiert erkennen. Und es ist so, Sie haben ganz oben auf dieser Grafik, sehen Sie die Lichtintensität. Also das ist sozusagen die objektive Lichtintensität, die von der Außenwelt auf unsere Augen treffen. Und es gibt jetzt Mechanismen, es gibt Zellen in der, also in der Netzhaut, im Wesentlichen Nervenzellen in der Netzhaut, die auf die eben diese, ja, sagen, machen es vereinfacht, auf die diese Licht, auf diese Lichtstrahlen treffen. Und diese Rezeptoren sind nicht nur nach oben hin, also wir haben ja diese Sehbahn, die vom, das ist dieser Nerv, der Sehnerv, der aus dem Auge raus ins Auge hinein und aus dem Auge hinaus führt, und der führt dann da nach hinten, das primäre Sehzentrum, das ist da hinten. Und und sind also, diese Nervenzellen sind nicht nur nach oben in dieses primäre Sehzentrum da am Hinterkopf verschaltet, sondern die sind auch untereinander, also sozusagen nicht nur vertikal, sondern auch horizontal miteinander verschaltet. Und das ist der Mechanismus, der diese laterale Inhibition ermöglicht. Und lateral heißt eben seitlich, und Inhibition heißt, dass diese Nervenzellen sich gegenseitig hemmen. Also das ist ganz wichtig, das sind Nervenzellen, die sich gegenseitig hemmen, und zwar seitlich, also auf einer Ebene. Und das ist so, wenn die sehr stark erregt sind, hemmen sie die seitliche Zelle besonders stark, und wenn sie schwach erregt sind, hemmen sie die seitliche Zelle schwach. Und dadurch kommen diese Konturen zustande. Sie haben hier eine starke und hier die schwache Lichtintensität, und diese schwachen Zellen hemmen jetzt die Zellen auf ihrer Seite, die sehr stark erregt sind, sehr wenig, dadurch schlagen die ganz besonders aus. Ist das verständlich? Also Sie haben sozusagen die schwach erregten Zellen in der Region der geringen Lichtintensität, die hemmen die starken erregten Zellen, aber weil sie eben schwach erregte Zellen sind, hemmen die sehr schwach. Also die hemmen sich, die da in der Mitte, hemmen sich sehr stark gegenseitig. Deswegen ist es ein bisschen weniger da, und nachdem die diese Zellen so schwach hemmen, habe ich da einen Ausschlag. Und umgekehrt, Sie haben da Zellen, die sehr stark erregt sind, die diese schwach erregten Zellen sehr stark hemmen, und da haben Sie dann den Ausschlag nach unten. Und das ist ein Mechanismus, den man laterale Inhibition nennt, der recht gut dokumentiert ist. Und ich hoffe, das ist hier erkennbar. Da kommen dann solche Muster. Also ich habe gesucht, es gibt eine ganze Menge von Bildern, und ich habe gefunden, dass das ist, wo man es am besten sieht, dass sozusagen die da an den Kanten sind sie besonders dunkel und besonders hell. Also das muss man sich genau anschauen. Ich hoffe, Sie können das da erkennen, dass sozusagen die Kanten dort, wo es dunkel ist, erscheint, dass sie sind an sich gleich dunkel. Nur wir sehen eben hier diesen dunklen Strich und da eine relativ helle Region. Und das ist etwas, was das Auge künstlich produziert. Das ist nicht so gemalt. Gemalt ist es völlig gleich, also ist völlig gleiche Farbe, völlig gleiche Helligkeit oder Dunkelheit. Wenn man das so sagen will, das Auge macht das künstlich. Also das ist so ein Phänomen, und wie gesagt, die Erklärung für dieses Phänomen ist die laterale Inhibition. Und ich habe schon erwähnt, das macht auch durchaus Sinn, dass wir Objekte besser erkennen können. Also um bei dem Beispiel mit dem Löwen oder dem Tiger zu bleiben, es macht Sinn, dass ich einen Löwen gut konturiert sehe, dass es sich gut vom Hintergrund abheben kann. Das macht einfach von der Evolution her einen Sinn. Und da kann ich mich einfach, obwohl ich die Welt nicht so sehe, wie sie ist, kann ich besser in dieser Welt agieren und habe unter Umständen einen Vorteil, weil ich den Löwen halt dann schneller sehe und schneller auf einen Baum hüpfen kann und mich da vor dem in Sicherheit bringen kann. Also das, wie gesagt, noch einmal, das klingt paradox, aber manchmal ist es sinnvoll, dass man Dinge nicht richtig, nicht korrekt sieht, weil sie einem helfen, sich besser in der Welt zurechtzufinden. Und wie gesagt, das ist eben diese Theorie des Konstruktivismus, dass wir letztlich unsere eigene Wahrnehmung der Welt konstruieren. Also es ist, wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern etwas, was wir uns konstruieren. So, ein paar allgemeine, also wie gesagt, das ist ein bisschen habe ich ein bisschen von den Sachen, wo ich das Gefühl gehabt habe, dass die wichtig und sinnvoll ist, zusammengefasst. Es gibt bewusste und unbewusste Wahrnehmung. Und da müssen wir berücksichtigen, dass ein Großteil unserer Wahrnehmung in Wirklichkeit unbewusst ist. Auch das klingt einmal ein bisschen paradox zunächst, aber auch das ist so. Es ist so, dass Sie vor allem, wenn Sie daran denken, wie viele Reize auf Ihre Sinnesorgane treffen. Also das gilt nicht nur für die visuelle Wahrnehmung, sondern natürlich auch für die auditive Wahrnehmung und so. Da treffen unglaublich viele Reize auf Ihre Sinneszellen, die sofort zerfallen in Wirklichkeit. Also in Wirklichkeit ist Ihre Wahrnehmung ziemlich fokussiert auf einen relativ eingeschränkten Bereich. Also, was weiß ich, wenn Sie daran denken, das ist so ein typisches Experiment, das ich auch im vernetzten Lernen immer wieder bringe. Denken Sie, sind auf einer Party und stehen in einer kleinen Gruppe von Leuten, mit denen Sie sprechen, und rund um Sie sind eine unheimliche Menge von Leuten, deren Gespräche Sie im Prinzip hören könnten von der Lautstärke her, aber Sie konzentrieren sich auf ein einziges Gespräch, und das ist quasi in Ihrer Aufmerksamkeit, und alles andere wird ausgeblendet. Also das ist auch bei der visuellen Wahrnehmung so. Ja, hier gibt es irgendwie nichts, was besonders auffällig ist, aber wenn Sie in irgendeinen Raum kommen und Sie gehen dann wieder raus und jemand fragt Sie, was für eine Farbe die Tapete gehabt hat, und Sie kennen diesen Raum nicht besonders gut, werden Sie vermutlich, wenn die Tapete nicht wahnsinnig auffällig ist, werden Sie sich nicht erinnern können, was für ein Muster oder was für eine Farbe die Tapete gehabt hat. Sie sehen es zwar, Sie nehmen es wahr, aber nachdem es völlig irrelevant ist, in der Regel, es sei denn, Sie sind Innenarchitektin oder irgend sowas, werden Sie das ignorieren, oder was weiß ich, was für ein Muster der Bezug auf den Fotos gehabt hat oder so. Das sind Sachen, die wir normalerweise wahrnehmen sehen, aber die wir sofort wieder vergessen. Und was Ähnliches haben Sie auch, also da gibt es sehr viele Untersuchungen, weil das von großer gesellschaftlicher Relevanz ist, Zeugenbefragungen vor Gericht. Wenn Sie sich das anschauen, das ist so, dass das Zeugenaussagen vor Gericht fehlerhaft sind, weil einfach die Leute sich nicht mehr erinnern. Das ist so, weil sie sehr viel interpretieren. Also wenn Sie das Gefühl haben, das war ein böser Verbrecher, der da irgendwie einer alten Frau eine Handtasche geraubt hat, dann wird er wahrscheinlich stechende Augen haben und irgendwie eine Hakennase oder keine Ahnung. Aber sie werden Dinge nachträglich interpretieren und das ist was, was sich nachweisen lässt. Also sie sehen einfach sehr viele Dinge, die sofort zerfallen und die sie sich später einfach nicht mehr erinnern können. Sie wissen meistens nicht, wie groß der war, der Verbrecher, und was für eine Haarfarbe er gehabt hat, man war irgendwie braun oder so. Und wie hat er ausgeschaut? Naja, durchschnittlich. Das ist so das, was sie typisch von Zeugen bekommen. Also entweder es war irgendein Durchschnittsmensch oder es wird schon in Richtung Verbrecher hin interpretiert. Und das ist eben ein riesiger Bereich an unbewusster Wahrnehmung. Sehr viel an Wahrnehmung ist auch unbewusst Körperwahrnehmung. Also normalerweise sind wir, das ist einfach was sozusagen was selbstverständlich ist, dass wir verstehen. Also wir merken das nur, dass es überhaupt eine diese Gleichgewichtswahrnehmung gibt, wenn unser Gleichgewicht gestört ist. Das ist das, was wir einfach völlig automatisch wahrnehmen. Oder auch viele Wahrnehmungen, die überhaupt sich mit dem Zustand unseres Körpers befasst, ist uns nur dann bewusst, wenn das Gleichgewicht massiv gestört ist, wenn wir Schmerzen haben oder so. Also das ist sehr wesentlich, das muss uns klar sein, und das ist auch wichtig letztlich fürs Webdesign zum Beispiel oder für das Design von Interfaces, dass die Leute einfach auch nur sehr wenig im Gedächtnis behalten von dem, was sie als Bildschirm sehen. Also das ist wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, dass auch die bewusste Aufmerksamkeit sehr beschränkt ist der Menschen, und auch das, was wir im Gedächtnis letztlich behalten können, ist sehr beschränkt. Was im Prinzip auch Sinn macht, weil sonst würden wir mit Informationen völlig überschwemmt werden und uns eben nicht mehr raussehen. Und so konzentrieren wir uns auf das Wesentliche. Es ist effizient, wir tun unsere Ressourcen effizient nutzen und tun alles ausblenden, was für uns eigentlich nicht wirklich von Belang ist. Also im Wesen macht das auch einen Sinn, dass sehr viel unbewusst ist und sehr viel ausgeblendet wird. Ja, das Zweite ist, das ist meiner Meinung nach ein sehr wesentlicher Punkt, Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess und ist auch sehr stark an den Bewegungsapparat gebunden. Also das ist etwas, was man auch in der tierischen Evolution nachweisen kann, dass Wahrnehmung, die Entwicklung des Wahrnehmungsapparats und des Bewegungsapparats parallel verlaufen. Also es macht sozusagen einen Sinn, den Wahrnehmungsapparat zu differenzieren, wenn ich mich mehr und besser und willentlicher bewegen kann. Also in dem Sinn gehört das zusammen, und wie gesagt, wir sind nicht irgendwelche Objekte, die irgendwo in der Gegend herumsitzen und darauf warten, dass irgendwelche Reize auf uns eintreffen, sondern an sich sind Menschen Wesen, die bewusst nach Wahrnehmung suchen. Also das ist auch ein wesentlicher Aspekt, dass wir nicht immobil irgendwie starr in der Umgebung herumsitzen und darauf warten, dass Wahrnehmung auf uns eintrifft, sondern wir suchen auch danach. Und es ist so, also das ist natürlich etwas, was heutzutage, wo die Leute sehr viel Zeit in einem Büro sitzend verbringen und irgendwie stark auf einen Bildschirm schauen oder so, ist das nicht mehr ganz so leicht nachvollziehbar, aber muss ich wieder zu den Urmenschen zurückgehen, dass ich das, wofür uns die Evolution gemacht hat, ist ein Wesen, das sich in der Umwelt bewegt. Und das ist im Prinzip, unsere Wahrnehmung ist auch darauf abgestimmt, dass wir uns in der Umwelt bewegen. Und dass wir ein ständig wechselndes Gesichtsfeld haben und einfach immer was anderes sehen. Und es ist natürlich auch wichtig, dass wir eine aktive Wahrnehmung haben, weil die Umwelt auch jetzt für uns noch immer voller Gefahren ist. In Wirklichkeit, wie gesagt, wenn wir die Straße überqueren, ist das also von großer Bedeutung und von großer Wichtigkeit. Also um wahrzunehmen, also um zum Beispiel visuell wahrzunehmen, bewegen wir den Kopf, also da haben wir große Möglichkeit, wir tasten Dinge ab, und dann gibt es auch Dinge, die wir unbewusst machen, das sind diese Sarkaden, die da stehen auf der Folie, das sind ganz, ganz kurze Augenbewegungen, 5 bis 6 Mal pro Sekunde, mit der sie die Umgebung abtasten. Also ihr Auge steht nicht still, sondern das ist permanent in Bewegung. Glauben Sie nicht, dass Sie jemals irgendetwas fixieren können? Man kann sogar nachweisen, wenn man das Auge komplett fixiert, wenn man diese Sarkaden unbewegt macht, sehen Sie nichts mehr, da werden Sie blind. Das ist tatsächlich so, das kann man experimentell nachweisen. Also Sie müssen Ihr Auge ständig in Bewegung halten, Sie müssen das Wahrnehmungsfeld abtasten, ansonsten sehen Sie nichts. Damit, also sozusagen, Sie schauen nie direkt auf ein Ding, sondern Sie schauen immer so herum und versuchen eben Informationen aktiv aus Ihrer Umwelt abzuleiten und zu gewinnen. Orientierung, wozu dient diese Wahrnehmung, dieser aktive Prozess der Wahrnehmung? Er dient dazu, dass wir uns in der Umwelt orientieren können. Also das habe ich schon gesagt, ständige Bewegung des Kopfs und des Auges. Und wir müssen auch in der Lage sein, Ereignisse vorherzusehen. Also wenn wir gehen, müssen wir sehen, ist da irgendwo eine Stufe, über die ich stolpern könnte, trägt mich der Boden, ist da irgendein Hindernis, mit dem ich irgendwie konfrontiert bin, was weiß ich, da steht in der Möbelstück über irgendwie herum, an das ich anstoßen konnte oder so. Bedeutung von dem wird dann wichtig, also ich kenne ein paar Leute, die Roboterorientierung von Robotern programmieren, und da merkt man dann, wie komplex das eigentlich ist, dieses Orientierungsverhalten. Uns ist das völlig selbstverständlich, weil das haben wir als kleine Babys gelernt, wie man sich in der Umwelt orientiert, und das erscheint uns völlig trivial. Ja, da steht ein Fauteuil und da, den müssen wir ausweichen und so. Für einen Roboter ist das also durchaus nicht trivial, und das ist also wirklich kein einfaches Problem, das zu lösen, wie sich ein Roboter in einer sehr komplexen Umwelt orientieren kann und irgendwelchen Hindernissen ausweichen kann. Also das heißt, man soll das nicht unterschätzen. Das ist aber wirklich eine ziemlich großartige Leistung, dieses Orientieren in der Umwelt. So, ja, eine Folie noch und dann mache ich schon diese Anmeldelisten aus. Zum Schluss, als letztes, möchte ich noch kurz auf die Stärken und die Schwächen der menschlichen Wahrnehmung eingehen. Was sehr wichtig ist, also das ist wirklich ganz zentral und das wird zum Teil auch schon angesprochen, Menschen können besonders gut Änderungen wahrnehmen. Und damit hängt auch zusammen dieses Bewegen wahrnehmen. Und auch das ist wieder etwas, was durchaus effizient ist. Also Sie wissen, wenn irgendwie was sich in Geräuschen, ständiges Summgeräusch oder so, oder das Rauschen des Straßenlärms oder so, das ist etwas, was wir sehr rasch ausblenden. Und wenn dann irgendein, das kann auch relativ leise sein, wenn irgendein plötzliches anderes Geräusch kommt, so irgendwie ein leiser Piepton oder irgendetwas, dann das erlangt unsere Aufmerksamkeit. Da schauen wir sofort hin werden wir sofort, also wenn es ein Ton ist, werden wir sofort aufmerksam. Also Dinge, die eben ständig gleich bleiben, wie Rauschen des Straßenlärms oder immer, was weiß ich, wenn Sie eine weiße Wand anstarren oder so, das ist etwas, was die Wahrnehmung, menschliche Wahrnehmung nicht sehr gut verarbeiten kann. Also das wird ausgeblendet und auf der anderen Seite Veränderungen ist die menschliche Wahrnehmung außerordentlich sensibel. Und das ist auch etwas, was man beim Design von Interfaces berücksichtigen sollte, dass Änderungen, da reißt es einfach jedem, wenn sich irgendwas ändert. Und je stärker die Änderung ist, desto mehr reißt es einen. Und da muss man sich halt dann überlegen, will man das oder will man das nicht. Also das ist wirklich eine Grundkomponente, eine Grundkonstante in der menschlichen Wahrnehmung, die es da zu berücksichtigen gibt. Ja, das ist übrigens auch bei Tieren so, dass gleichbleibende Information weniger gut wahrgenommen wird, und auch da wieder, das ist durchaus effizient. Also das macht auch durchaus einen Sinn, evolutionsgeschichtlich. Ich bin im Urwald und das sind irgendwie, ich höre das Zwitschern der Vögel und die Bäume und ich weiß nicht was, und es ist eh immer alles gleich, ist gemütlich, brauche ich nicht irgendwie schauen, und wenn dann plötzlich irgendein Warnton ist, was weiß ich, irgendwie die Vögel zwitschern plötzlich anders oder gar nicht mehr oder so, dann merke ich irgendwo, irgendwas stimmt nicht und ich weiß nicht. Muss aufpassen und so. Also das macht einfach auch einen Sinn, dass das gleichbleibende Reize nicht so sehr berücksichtigt werden. Menschen können besonders gut visuelle Muster erkennen. Sie können, das habe ich Ihnen eh schon gezeigt, also sie können zwischen Mustern unterscheiden. Grundlage als Grundlage der Informationsvisualisierung. Also wie gesagt, Änderungen ist eine Stärke, Änderungen wahrnehmen. Es ist eine Schwäche, dass wir Gleichbleibendes nicht wahrnehmen können, und es gibt sehr viele Dinge, sehr viele Informationen aus der Umwelt, die wir gar nicht erkennen können, wie zum Beispiel Rundfunkwellen, radioaktive Strahlen, Magnetkräfte, ultraviolette Strahlen und so weiter und so weiter. Da muss man sich halt dann im Einzelnen fragen, braucht man das überhaupt? Also wieder, ist das effizient, so etwas wahrzunehmen, oder ist es nicht effizient, das wahrzunehmen? In der Regel werden wir solche Dinge in den meisten Fällen nicht unbedingt brauchen. Es gibt zum Beispiel Tiere, die, also wir wissen, dass Tiere, was weiß ich, also bessere Fähigkeit zu riechen verfügen und so. Und das ist halt dann immer die Frage, braucht man das? Und ähnlich bei den Fledermäusen, die können mit einer Art von Radar sich zurechtfinden im Flug, also die senden, wenn ich mich recht erinnere, irgendwelche Töne aus, die reflektiert werden von Objekten und können sich damit in der Umwelt zurechtfinden. Wobei man dazu sagen muss, die Fledermäuse brauchen das, weil sie nachtaktive Tiere sind und sich in der Dunkelheit zurechtfinden, weil das bei uns in der Regel nicht so ist, dass wir da in der Dunkelheit unterwegs sind. In dem Sinn, wie gesagt, es gibt starke Beschränkungen der menschlichen Wahrnehmung, aber im Einzelnen muss man sich da fragen, braucht man das eigentlich? Und es ist in vielen Fällen ist es so, dass wir das eigentlich, wäre nett, aber in Wirklichkeit brauchen wir das nicht unbedingt. Ja, damit möchte ich Schluss machen. Wie gesagt, ich werde jetzt mich da durchquetschen.
Das machst du ja.
Und da so irgendwie Listen. Geben Sie es dann einfach weg.